Das Judas-Potenzial, so habe ich das mal überschrieben. Das ist ja so ähnlich, wie wenn man irgendwie eine Arbeit schreibt, so Bachelor oder so Arbeit, da schreibt man auch hinterher das Vorwort und bei mir kommt auch immer hinterher der Titel. Ja, das könnte irgendwie dazu passen. Und so habe ich es dann genannt, das Judas-Potenzial. Es gab Auch das gab es in Jerusalem nicht alle Tage. Am Ende eines Tages im Jahr 30 unserer Zeitrechnung gab es in Jerusalem 4 Tote, die gewaltsam, alle sind sie gewaltsam ums Leben gekommen. 3 von ihnen wurden hingerichtet. Das Urteil nach den Prozessen lautete Tod am Kreuz. Und der 4. hatte auch damit zu tun. Er gab den entscheidenden Tipp, dass Jesus dingfest gemacht und verurteilt werden konnte. Was dann kam, lese ich mal aus Matthäus 27, die ersten 5 Verse. Am Morgen aber fassten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Vier Tote und ihre Schicksale waren miteinander verbunden, wenn auch nur das Schicksal von Judas und Jesus ziemlich aufs Engste. Die anderen beiden waren 2 Kriminelle, Straßenräuber. Sie gehörten einer der vielen Räuberbanden an, die seinerzeit in Jerusalem ihr Unwesen trieben. Und da war Jesus von Nazareth. Ein Lehrer, ein Wanderprediger, der wie andere seiner Zeit durch das Land gezogen war. Er wurde verurteilt, weil man ihm politische Machenschaften vorgeworfen hat. Ganz sicher war man sich nicht, aber vielleicht war er doch ein Umstürzler, ein Terrorist. Was aber eine wesentlich größere Rolle spielte, waren seine gotteslästerlichen Geschichten. Er behauptete, Sünden vergeben zu können, hat am Schabbat Kranke geheilt und hat gedroht, den Tempel einzureißen. Und er gab es sogar zu, dass er sich für den Messias hielt. Das war für die Religionsführer unfassbar. Und sie waren sicher, von dem geht Gefahr aus. Er ist eine Bedrohung für unsere Religion, für unser Land, für unseren Status. Darum haben sie auch alles daran gesetzt, dass die Römer, besser gesagt, dass Pilatus, der damalige Statthalter oder Gouverneur, wie man das auch nennen kann, das Todesurteil gefällt hat. Jesus wurde gleichzeitig mit den beiden Kriminellen exekutiert. Man hatte es eilig, damit man in Ruhe das Passafest feiern konnte, ohne diesen Störenfried. Und dann war da noch dieser unglückliche Todesfall von einem der ersten Anhänger von Jesus aus Nazareth. Selbstmord, Suizid. Sein Name Judas Iskariot. Iskariot, Mann aus Kariot, einem Ort in Judäa. Solange die Lebensgeschichte von Jesus erzählt wird, solange spielen auch diese 3 anderen Menschen eine Rolle. Aber besonders Judas ist ein Synonym für Verrat, für Hinterhältigkeit und Gemeinheit geworden. Die beiden, Jesus und Judas, gehören aufs Engste zusammen. Und je mehr man erkannt hat, dass der Kreuzestod von Jesus weit mehr als der folgenrichtige Tod eines Kriminellen war, je mehr man erkannt hat, dass sein Tod diese Welt mehr als alles andere bisher Dagewesene verändert hat. Und je mehr man verstanden hat, in seinem Tod ist die Rettung der Menschen, ist das Heil der Welt, umso heller rückte er Jesus ins Licht und umso tiefer umgab den anderen, den Judas, das Dunkel. Aber Judas gehört auch im Dunkeln dazu. Er kann nicht vergessen werden. Nicht nur im Neuen Testament ist er zu finden, sondern ebenso in islamischen Legenden, bei Goethe, bei Leonardo da Vinci und bei Rembrandt. Bei diesem Rembrandt, genau. Und auch bei Menschen, die nichts mit Christentum zu tun haben. Vor wenigen Tagen habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die in einem, wie man so schön sagt, atheistischen Land aufgewachsen ist. Und ich wollte ihr etwas erklären und nahm Judas als Beispiel. Ich dachte, sie kennt Judas bestimmt nicht. Zu meiner Verblüffung sagte sie, klar weiß ich, wer Judas ist. Judas kennt doch jeder oder jede. Judas ist bekannt wie ein bunter Hund. Aber wer war denn dieser Judas? 22 Mal wird er im Neuen Testament erwähnt. Überwiegend in den Evangelien, einmal in der Apostelgeschichte. Obwohl sein Leben ziemlich im Dunkel bleibt, würde ich Judas zu den bekanntesten und zugleich zu den tragischsten Figuren in den ganzen Evangelien zählen. Wir wissen nicht viel über ihn, nur dass er zu den Jüngern von Jesus gehörte. Er war einer der 12, die Jesus ausdrücklich berufen hat. Die 12 Apostel, so einer war das. Judas hat wie die anderen 11 den 3-jährigen Ausbildungskurs bei Jesus durchlaufen. Auch er wurde wie die anderen ausgesendet, das Evangelium zu predigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Auch er hatte göttliche Vollmacht. Auch er hat immer wieder die Kraft Gottes hautnah erlebt. Und dann spielt er diese unheilvolle Rolle in den letzten Stunden von Jesus. Welche Rolle ist das? Die meisten würden sagen, er hat Jesus verraten. Das Wort mit dem, was er getan hat, wird oder das da benutzt wird, bedeutet aber nicht verraten, sondern eigentlich übergeben, überliefern, ausliefern. Und interessant ist, dass dasselbe Wort verwendet wird, um zu beschreiben, wie Gott zu unserem Heil in Jesus Christus gehandelt hat. Jetzt bräuchte man die nächsten Folie. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, heißt es hier im Römerbrief. Das ist im Griechischen das gleiche Wort wie das, was Judas bei Judas das Ausliefern ist. Das erzeugt vielleicht in uns sowas wie einen Widerspruch. Aber Judas hat etwas getan, was auch Gott getan hat. Er gab hin, er lieferte aus. Der Unterschied liegt natürlich in den Motiven, auch wenn wir über die Motive von Judas nicht viel wissen. Aber eins ist klar, er hat seinen Auftrag Geld bekommen. Was wird ihn aber dazu bewogen haben, Jesus auszuliefern? War er eifersüchtig? Hat er sich nicht in gleicher Weise wie Johannes oder die anderen Jünger geliebt gefühlt? Oder hat er irgendwann angefangen zu zweifeln, ob Jesus vielleicht doch nicht der verheißene Messias ist? Hat er sich vielleicht gefragt, bin ich doch auf einen Betrüger, auf einen Scharlatan hereingefallen? Es ist zu vermuten, dass Judas sich von seinem Meister schon weit vor seiner Tat am Gründonnerstag distanziert und sich von Jesus entfernt und entfremdet hat. Was ihn genau bewogen hat, die Seite zu wechseln und mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die Jesus ausschalten wollten, bleibt unklar. Aber vermutlich war es ein schleichender Prozess. Ich denke, das ist auch bei Menschen in unseren Tagen so, die sich nach und nach von Gott und vom Glauben distanzieren und eines Tages dann ganz abwenden. Vielleicht fallen dir auch Menschen ein, die Jesus längere Zeit nachgefolgt sind, die an ihn geglaubt haben, vielleicht sogar Leitungsfunktionen in Gemeinden hatten und dann nach Jahren sich vom Glauben verabschiedet haben. Das ist kein Einzelfall. Tragisch, damals wie heute. Bitte die nächste Folie. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück. Dieser Judas hat bereut, was er getan hat. Aber da war es schon zu spät. Das Todesurteil war schon gesprochen. Es ist interessant, mal zu schauen, wie wird denn dieser Judas eigentlich in den Evangelien, in den verschiedenen Evangelien dargestellt. Bei Markus wird er irgendwie relativ nüchtern und neutral dargestellt. Bei Matthäus beschreibt ihn als einen Außenseiter im Jüngerkreis. Bei Lukas ist er der Verräter und er sieht seine Tat durch satanischen Einfluss verursacht. Und das Johannesevangelium bezeichnet Jesus als Betrüger, als Dieb, quasi als Verkörperung des Bösen. Und besonders dieser Eindruck hat das Bild von Judas durch die Jahrhunderte stark geprägt. Könnt ihr euch vorstellen, euer Kind Judas zu nennen? Das ist ein bisschen eine schwierige Vorstellung, vermutlich. Außerdem würde vermutlich kein Standesamt diesem Ansinnen stattgeben. Das deutsche Namensrecht schützt nämlich Kinder vor Namen, die sie lächerlich machen oder zu Hohn und Spott führen. Wegen der extrem negativen Bedeutung gilt der Name Judas bis heute schlichtweg als Inbegriff des Verrats. Sehr spannend finde ich auch einen Vergleich zwischen Judas und Petrus. Petrus hat schließlich seinen Herrn ja auch verraten. Besser gesagt, er hat bestritten, dass er ihn überhaupt kennt, obwohl er Stein und Bein geschworen hat, dass ihm das nie passieren würde, dass er lieber sterben würde, als seinen Herrn zu verleugnen. Nachdem es passiert war, verfluchte sich Petrus. Er weinte, er wird depressiv und versteckt sich tagelang. Aber Petrus findet den Weg zurück und Jesus vergibt ihm, rehabilitiert ihn und er wird einer der wichtigsten Männer der ersten Christengeneration. Auch Judas erkennt, was er Schreckliches getan hat. Auch er trägt schreckliches Leid und bereut seine Tat von ganzem Herzen. Doch dann macht er seinem Leben selbst ein Ende. Er meint, mit dieser Schuld nicht weiterleben zu können. Was unterscheidet also Petrus und Judas? Petrus bleibt nicht alleine. Er überwindet den Rückzug. Petrus geht zu Jesus. Judas geht zu sich selbst. Das ist eine der Tragödien des Judas. Nicht in erster Linie seine Tat, sondern dass er mit sich alleine geblieben ist. Letztendlich ist es ein Unglaube an die Vergebung. Er ging zu sich selbst statt zu Jesus. Der Tod von Jesus bleibt mit Judas untrennbar verbunden. Wenn man sich die ganze Passionsgeschichte mal so vor Augen hält, dann versteht man aber, dass das, was Judas getan hat, eigentlich nur ein Puzzleteil in dem Gesamtablauf der letzten Tage von Jesus war. Das gilt für seine Handlung genauso wie für den Anteil, den man ihm als Schuld anrechnen kann. Die religiösen und staatlichen Behörden wären sicher nicht auf seine Dienste angewiesen gewesen, um Jesus verhaften und aburteilen zu können. Judas ist eigentlich nur ein Glied in einer langen Kette. Jesus wurde von den jüdischen Machthabern ausgeliefert und von Pilatus. Ausgeliefert wird Jesus auch von den Kreuzigenschreiern auf den Gassen Jerusalems und von allen Jüngern, die sich einer nach dem anderen aus dem Staub gemacht haben. Und letzten Endes wird er ausgeliefert von mir und von dir. Durch unsere Schuld und unsere abgerissene Verbindung zum Vater. Darum hat Gott ihn hingegeben. Ausgeliefert und am Ende steht das Kreuz. Die bitterste menschliche Erfahrung von Jesus, getrennt von seinem himmlischen Vater. Er wird der vollkommenen Einsamkeit preisgegeben. Kein Freund ist mehr da, nur gaffende und spottende Gegner und ein paar hilflose und machtlose Leute, die das Ganze nicht verhindern können. Am Kreuz ergeht das Gericht über die Sünde. Darum ist er auch vom Vater verlassen. Er ist wahrhaftig ausgeliefert, dahingegeben. Aber auch Judas ist ausgeliefert. Seinen Fragen, seiner Verzweiflung, seinen Anklagen ausgeliefert. Er konnte seinen Anteil am Geschehen nicht mehr realistisch einschätzen. Er hat sich selbst verdammt. Das führt ins Dunkel, ins Abseits, in die einsame Nacht. Vielleicht kennst du auch so etwas Ähnliches. Manche Menschen leiden an ihren Selbstvorwürfen und Verdammungsgefühlen. Nicht ganz selten passiert das, wenn man irgendwie geschwächt ist, zum Beispiel durch Depression oder andere Verletzlichkeiten. Die erste Hilfe, die es da braucht, heißt raus aus dem Rückzug, raus aus der Isolation, rede mit Menschen darüber, was bei dir da gerade los ist. Das Entscheidende ist, sich wieder mit anderen zu verbinden. Das sehen wir an der Geschichte mit dem Petrus auch. Der hat diesen Schritt geschafft, raus aus dieser Selbstverdammnis. Das Judas-Potenzial in uns. Noch eine andere Beobachtung. Bibelleser identifizieren sich ja gerne mit den Personen, über die man da gerade so liest. Aber wir identifizieren uns vermutlich alle nicht so gerne mit dem Judas, nehme ich mal an. Also ich nicht. Das ist erstmal unangenehm. Es ist viel einfacher, Judas ins Abseits zu stellen, ihn zu dämonisieren und uns über ihn zu erheben. Aber gerade die Judas-Episode könnte uns helfen, uns ehrlich zu machen. Was ich damit meine? Naja, im christlichen Dunstkreis gibt es einen ziemlich hohen Anspruch an ethische und moralische Einstellungen, Haltungen und an ein integres Verhalten und Leben. Es ist nicht gut zu lügen, du sollst nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Du wirst wissen, was ich meine. Und dieser hohe Anspruch birgt einige Stolpersteine. Um nicht zu sagen Gefahren. Wir möchten gerne ein gutes Bild abgeben, anderen unsere beste Seite zeigen. Und vielleicht sind wir am Sonntag noch ein bisschen heiliger als sonst. Und das kann uns dazu verführen, unsere Nicht-Sonnenseite zu verstecken, sie zu tarnen oder sogar abzuspalten, sodass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Weil ich schon einige Zeit damit verbracht habe, mich und andere zu beobachten, ist mir aufgefallen, wir sind nun einmal nicht perfekt. Auch wenn wir es gerne wären, wir sind es nicht. Punkt. Ein kleines Beispiel. Ich dachte lange, Lügen gehört nicht mehr zu meinem Verhaltenskodex. Im Gegenteil, es fällt mir sogar schwer, nicht die Wahrheit zu sagen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Nichtgesagtes, Nichterwähntes, bewusst Weggelassenes auch nicht die Wahrheit ist. Natürlich ist es gut, wenn wir auf dem Weg, in dem Prozess weitergehen und weiterkommen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Aber bis wir auf der anderen Seite der Ewigkeit Jesus in die Augen schauen, sind wir nicht wie er. Wir haben diese zwei Pole ständig in uns. Das Gute und das Schlechte und alles dazwischen. Eine wichtige Referenz für diese Überlegung ist der gute Martin Luther, der den wichtigen Satz geprägt hat, Simul justus et peccator, zugleich gerecht und Sünder. Obwohl wir in Christus völlig rein und angenommen sind, sind wir fehlerhaft. Beide Zustände gelten zur selben Zeit. Wir sind aber trotz unserer Fehler bei Gott angenommen, wenn wir die Versöhnung durch Jesus persönlich im Glauben annehmen. Aber die andere Wahrheit gibt es auch. Noch einmal zurück zu Judas. Seine tragische Geschichte kann uns helfen, es anders zu machen. Und ich meine damit nicht nur sein Versagen, seinen sogenannten Verrat. Wir sollen erkennen, ja, das könnte auch mir passieren. Kannst du das für dich mal so nehmen? Wenn ja, dann haben wir eine große Gelegenheit. Wenn diese schmerzhafte Erkenntnis in uns sagt, ja, auch ich bin nicht besser oder das könnte mir auch passieren, dann kann uns das am Ende richtig befreien. Darum meine ich, sollten wir uns von Judas und seiner Geschichte ruhig konfrontieren lassen. Denn sie befreit mich davon, meine Abgründe, mein Versagen zudecken zu wollen. Es befreit mich davon, ständig an meiner Fassade zu arbeiten, anderen und mir etwas vorzumachen. Wenn ich an dem Punkt ankomme, wo ich mich ehrlich anschauen kann, dann brauche ich diese Abwehr nicht mehr, um mich selber besser zu fühlen. Ich darf meine Abgründe aushalten, weil ich weiß, dass Jesus genau dafür gestorben ist. Das ist dann ein wichtiger, ein befreiender Schritt. Und da wird die Gnade von Jesus Christus dann groß, wenn ich verstehe, trotzdem liebt er mich. Obwohl dies oder jenes noch bei mir ist und ich noch an mir habe, stößt er mich nicht zurück. Wenn ich in Christus bin, wie das die Bibel nennt, dann sieht der Vater mich an. Und was sieht er? Er sieht Jesus, seinen Sohn, der sich vor mich hinstellt und mein Versagen und meine Schuld und meine Ungerechtigkeit zudeckt. Und wenn ich das da innen drinnen verstehe und verinnerliche, dann kann ich doch voller Zuversicht dieses Leben anpacken. Das Evangelium ist eine unfassbar befreiende Botschaft. Auch Judas hätte mit seinem Abgrund, mit seiner Scham fertig werden können. Er hätte nicht in dieser dunklen Verzweiflung sterben müssen. Auch ihm hätte Jesus vergeben, so wie er Petrus vergeben hat und mir und dir vergibt. Wir dürfen lernen, zu unserer Schuld und zu unserem Versagen zu stehen. Wir brauchen nichts wegdrücken, nichts schönreden. Wir können ehrlich werden vor Gott, vor anderen und vor uns selbst. Wir brauchen keinen Sündenbock, keinen Judas mehr. Wir brauchen unsere blinden Flecken nicht mehr auf andere zu projizieren. Ich kann dazu stehen, weil ich weiß, ich darf alle meine Schuld auf Jesus werfen. Bei ihm abladen, seine Gnade alleine macht mich frei. Ich muss mir Vergebung nicht erarbeiten oder verdienen. Er hat am Kreuz den perfekten Preis bereits bezahlt. Da kann, muss und darf man nichts mehr hinzufügen. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Judas hat bereut, was er getan hat. Er war extrem nah dran. Auch das gehört zu seiner Tragik. Aber er hat die Gnade nicht ergriffen. Er hat nicht geglaubt, dass Jesus auch ihm seine Last aus Schuld, Scham und Selbstverdammnis abgenommen hätte. Die tragische Figur des Judas will uns heute auch dazu ermutigen. Lege alles, was dich beschwert, lege deine Schuld, dein Versagen oder sonst was bei Jesus ab. Versuche nicht, selbst damit fertig zu werden. Als Judas mit den Soldaten zum Ölberg kommt, um Jesus auszuliefern, begrüßt er ihn mit diesen Worten: Mein Freund, wozu bist du gekommen? Mit einem Kuss lieferst du mich aus? Er nennt ihn Freund. Ist dir das schon mal aufgefallen? Er nennt ihn Freund. Das bedeutet doch: Judas, ich liebe dich auch jetzt noch, wo du gerade dabei bist, mich zu verraten. Kannst du das sehen, was da gerade passiert? Was für eine unverdiente Zuwendung. Er sagt: Ich breche die Verbindung, die Beziehung zu dir nicht ab, mein Freund. Das ist pure Gnade. Oder beim Abendmahl kann man das auch noch mal sehen. Jesus wusste längst, was Judas tun würde. Dennoch hat er ihn nicht vom Tisch vertrieben. Er hat ihm das Brot gereicht und den Kelch gegeben. Jesus feiert nicht mit den Perfekten. Er sitzt mit denen am Tisch, die versagen. Gott zeigt uns die Geschichte von Judas, damit wir heute neu über das Geschenk seiner Gnade und Vergebung staunen können. Damit wir seine Gnade nicht nur für uns selbst dankbar annehmen, jeden Tag neu, sondern damit wir es auch an andere weitergeben. Das ist immer da auch drin, dass wir das auch an andere weitergeben. Ich muss meine Fassade nicht aufrechterhalten. Ich muss meine Abgründe nicht mehr verstecken. Du darfst heute zu deinem Gott kommen und sagen: Herr Jesus, hier bin ich. Du siehst mein Versagen und meine Ohnmacht. Ich kann es aus eigener Kraft nicht verändern. Aber dein Geist kann es. Fange neu mit mir an. Und er wird dich nicht zurückstoßen. Wenn Gott dich anschaut, sieht er nicht dein Versagen. Er sieht seinen Sohn Jesus, der sich schützend vor dich hinstellt. Gott lässt seinen Geist in dir wohnen, damit Finsternis sich in Licht verwandelt. Das ist eine befreiende und hoffnungsvolle Botschaft. Nimm diese Gnade mit in deine Woche. Geh voller Zuversicht in deinen Alltag als ein Mensch, der bedingungslos geliebt und dem vollkommen vergeben ist. Amen.